D-Radio Wissen. Tagesthema.
Containerschiffe, die Lastesel der Meere. Warum ohne Ozeanriesen gar nichts geht.
Wenn man mal in die Geschichte guckt für Containerschiffe, dann ist es so, dass die ungefähr in den 50er Jahren in den USA entstanden sind. Die Idee dahinter ist relativ einfach. Es ging darum, riesig zu sein und es ging darum, schnell zu sein, in so einer Art Baukastenprinzip. Deshalb ist das Maß für die Anzahl an Containern, die also ein Schiff transportieren kann, auch das Maß für die Größe eines Schiffes. Die Experten sprechen dann von 20 Foot Equivalent Units, also TEU. Im Klartext bedeutet das, wie viel Container kann so ein Ding eigentlich tragen. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, gerade die ganz aktuelle, dann sind wir mittlerweile jenseits der 18.000 Container angekommen. Der Trend scheint also relativ klar, immer größer, immer breiter, immer schneller. Mittlerweile heißt es Triple-E-Klasse. Die Dinger sind 400 Meter lang, also eine ganze Stadionrunde am Stück und knapp 60 Meter breit. Robert Bronsart besitzt oder hat den Lehrstuhl für Schiffbau an der Uni in Rostock. Und ich wollte von ihm als erstes wissen, ob das denn so das Ende der Fahnenstange ist, was die großen Schiffe angeht.
Also ich glaube, dass wir da schon mit den von Ihnen genannten Schiffen die mehr oder weniger Ende der Fahnenstange erreicht haben. Also dass dort noch eine substanzielle Steigerung zu erwarten ist, mag ich mal zu bezweifeln.
Hat das was damit zu tun, dass damit die natürliche Grenze dessen erreicht ist, was man bauen kann? Oder wird es einfach so groß, dass man die irgendwann auch nicht mehr löschen kann, die Schiffe?
Bauen wird man die sicher noch größer können. Das hat ja die Vergangenheit auch gezeigt, dass man immer wieder dann, wenn man gedacht hat, man hätte eine Grenze erreicht, relativ schnell auch die Grenze wieder überschritten hat. Aber der von Ihnen schon angesprochene Punkt ist natürlich die Hafenlogistik und Infrastruktur. Und der andere Punkt ist, dass sie, je größer die Schiffe werden, sie dann ja auch eine gewisse Einbuße an Flexibilität hinnehmen müssen. Und da ist die Frage, ob die Reeder das in Zukunft dieses Modell, was Sie da angesprochen haben, noch weiterentwickeln werden.
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es ja auch so, dass zum Beispiel diese ganz großen Containerschiffe in Amerika gar nicht mehr andocken können, weil es die Häfen eben nicht geht, sondern es sind ausschließlich die Routen zwischen Asien und Europa.
Ja, das ist richtig. Das sind ja auch wesentliche Verkehre zwischen Asien und Europa und für diese sind diese Schiffe auch konzipiert.
Ich habe es gerade schon gesagt, 18.000 Container ist so eine Größenordnung. Um mal das einordnen zu können, wie viel dieser großen Containerschiffe sind denn auf den Ozeanen eigentlich unterwegs?
Die 18.000, die Sie angesprochen haben, die gibt es ja in der Form jedenfalls nominell noch nicht. Die sind ja jetzt erst im Auftrag gegeben worden. Aber wir haben deutlich über, ich glaube jetzt inzwischen 100 Schiffe, die mehr als 15.000 Container tragen können.
Warum braucht man die in der Größenordnung?
In der Größenordnung braucht man die, weil das letzten Endes die Motoren der Globalisierung darstellt. Durch die arbeitsteilige Erstellung von Produkten und Verbrauch, in Anführungsstrichen Kauf, wenn wir gerade hier Asien und Europa uns betrachten, kann das Ganze nur funktionieren, wenn man einen entsprechend günstigen Transport hat, um die Tonspur von Vietnam nach Hamburg zu transportieren oder wo sie dann auch immer verkauft werden. Und deshalb ist letzten Endes sind die Schiffe die Arbeitstiere, die die Globalisierung überhaupt ermöglichen.
Das heißt, auch wenn Sie gerade gesagt haben, viel größer wird es irgendwann aus logistischen Gründen nicht mehr gehen, die Forschung und Weiterentwicklung an einem solchen Schiff muss sich dann drehen um neue Antriebe, ökonomische Auslastung, Logistik, oder woran kann man dann sozusagen die Effizienz noch steigern?
Ja, da haben Sie schon wichtige Punkte genannt. Also die Forschung, die gerade im Bereich der schiffstechnischen Entwicklung heute massiv vorangetrieben wird, ist einmal die Frage der Effizienz. Effizienz heißt dann, noch günstiger oder möglichst günstig einen Transport von A nach B zu realisieren. Der zweite ganz wichtige Aspekt heute ist die Sicherheit, dass auch die Schiffe in dem Moment, wo sie verunfallen, sicher einen Hafen erreichen können. Und dann spielt natürlich als nicht minder wichtige Säule auch die Frage der Umwelt, des umweltschonenden Betriebs eine große Rolle im Bereich der Forschung, die heute vorangetrieben wird.
Lassen Sie uns das ruhig ein bisschen genauer machen. Also diese E-Klasse, damit wird ja, glaube ich, auch so ein bisschen immer gespielt, steht ja auch für Energy, Effizienz, Environment. Also ja. Wenn wir zum Beispiel über den Treibstoff oder die Umweltverträglichkeit in dem Bereich reden, womit fährt so ein Containerschiff und wie kann sowas verbessert werden?
Heute fahren die Schiffe jedenfalls, wenn sie nicht in Küstennähe sind, mit Schweröl. Das ist hochgradig umweltverschmutzend sozusagen, dieser Betrieb, das muss man so sagen. Aber wenn man das auf ein Transport, wie Sie sagten, zum Beispiel einen Container bezieht, dann ist die Leistung, die dafür erforderlich sind, sind in der Größenordnung sowas wie 10 Kilowatt. Und wenn Sie das mit einem LKW von einigen hundert dann vergleichen, sehen Sie auch, warum Schiffe eigentlich so effizient sind. Also man braucht sehr wenig Antriebsleistung, um Güter durchs Wasser zu bringen.
Gibt es alternative Antriebe? Also es gab ja mal so ein Projekt zu sagen, man stattet jetzt auch Containerschiffe mit Segeln aus. Ist sowas realistisch?
Ja, je nachdem, wie weit Sie in die Zukunft gucken, gibt es dann Forschungsaktivitäten. Auch Windenergie ist natürlich eine Frage, aber was heute schon sehr viel realistischer ist und auch schon beginnend realisiert wird für alle Schiffstypen, ist als Alternative oder neuer Brennstoff LNG, also
das heißt?
Gasantrieb.
Ist das einsatzbereit oder dauert das noch?
Es gibt bereits Schiffe, die damit fahren, und es gibt immer mehr Schiffe, die dieses als eine Antriebsalternative in ihrem Konzept vorsehen.
Jetzt sind Sie selbst Professor für Schiffbau. Ein anderer Punkt möglicherweise, die Rena ist im Herbst 2011 vor Neuseeland gestrandet oder havariert und im April 2012 jetzt vollständig versunken. Mhm. Ist bei Ihnen so ein Forschungsaspekt, dass man auch sagen kann, ja, selbst wenn die havariert, müssen wir was entwickeln, damit sichergestellt wird, dass die nicht komplett in dem Ozean versinken, sondern dass die irgendwie noch gerettet werden können?
Die Forschung, die auf dem Gebiet allgemein läuft, ist folgt einem quasi risikobasierten Ansatz. Das heißt, man geht davon aus, dass man so etwas nicht verhindern werden kann. Das wissen wir, das wird immer wieder passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert und die Konsequenzen aus einem Unfall, die müssen wir beherrschbar machen und die Wahrscheinlichkeit verringern und die Konsequenzen ebenfalls verringern. Das ist das, worauf man sich heute konzentriert.
Sagt Robert Bonsart. Er ist Professor für Schiffbau an der Uni in Rostock. Unser Tagesthema, die Lastesel der Meere. Da klären wir im Laufe des Tages auch noch, wann so ein Riesenschiff eigentlich Gewinn abwirft und wie viel das ist.